Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook, and Apple. 3, 2, 1.
Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer. Ich bin Diplombankbetriebswirt, Diplombetriebswirt und Leiter Marketing und E-Commerce eines Großkonzerns. Ja, wir starten direkt in die News. Mann, oh Mann, oh Mann, war das eine Woche. Echt viel los. Wir werden mit Sicherheit wieder 20, 30 Minuten brauchen. Ich will nicht lange quasseln. Ein Hinweis vorab. Füge mich gerne bei LinkedIn hinzu. Das machen so durchschnittlich 10, 20 Leute pro Woche. Das macht Spaß zu sehen, wer den Podcast hört. Und los geht's. Es geht los mit Zoom. Der Umsatz wächst um 350%. Ja, was ist Zoom? Videodienstanbieter, der wird mit seinem Ruf als Profiteur der Corona-Krise natürlich gerecht. Und nach einem Umsatzsprung von 355% im zweiten Quartal werde im Geschäftsjahr zu Ende Januar mit einem Zuwachs von bis zu 284% auf maximal 2,39 Milliarden Dollar gerechnet. Das wurde am Montag bekannt gegeben. Das ist etwa 30% mehr als zuletzt die Prognose hervorgesehen hat. Der Umsatz war im zweiten Quartal im Jahresvergleich von knapp 146 Millionen auf 663 Millionen gestiegen. Ja, inzwischen kommt Zoom nach eigenen Angaben auf 370.200 B2B-Kunden mit mehr als 10 Mitarbeitern. Immer mehr Nutzer, die den Dienst seit Ausbruch der Pandemie regelmäßig benutzen, entscheiden sich also für eine kostenpflichtige Abo-Variante. Und bleiben wir natürlich mal gespannt. Ich habe damals Glück gehabt, habe ich schon mehrfach erzählt. Ich war in Thailand im Februar mit meiner Freundin und da waren die ersten 10.000 Fälle, glaube ich. Und als ich wiederkam, ist es komplett ausgebrochen. Also was habe ich gemacht? Einen eigenen ETF-Fonds, wo ich mir aus den Börsen unterschiedlichste potenzielle Profiteure rausgesucht habe, wie HelloFresh, Delivery Hero und so weiter. Und habe damit echt eine gute Finanzentscheidung getroffen, weil Zoom gehörte auch dazu. Dann, nebenan.de schafft den Exit. Christian Vollmann hört als Geschäftsführer auf. Ja, was ist nebenan.de? Ist ein Nachbarschaftsnetzwerk. Das wird in der aktuellen Finanzierungsrunde vom Münchner Medienkonzern Hubert Burda Media übernommen. Burda zahlt einen zweistelligen Millionenbetrag und besitzt nun 61%, also die Mehrheit. Der VC-Fonds von Lakestar, also ist ja Klaus Hommels, der sich 2015 bei nebenan.de beteiligte, verkauft seine Anteile. Auch andere Business Angels wie der Home24-Gründer Philipp Kreiborn, IDNOW-Gründer Felix Haas, Ladenzeile-Gründer Johannes Scharbeck und die E-Darling-Gründer David Kali und Lukas Brosseda steigen soweit aus. Aktuelle Zahlen: nebenan.de bezeichnet sich mit rund 1,6 Millionen Nutzern in mehr als 8000 deutschen Nachbarschaften als größtes Online-Netzwerk für Nachbarn in Deutschland, 2015 gestartet. Ja, und herzlichen Glückwunsch zum Exit. Dann als alter Banker, etwas, was mich nicht wundert, nämlich das Aus für die Marke PayDirect. Ja, die deutsche Kreditwirtschaft führt ihre bisher nur mäßig erfolgreiche Payment-Variante, nämlich PayDirect, GiroPay und Quid zusammen. Dafür übernimmt die PayDirect GmbH die GiroPay GmbH, dem Vernehmen nach für einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Im Gegenzug verabschieden sich die Banken von den Markennamen, wie zum Beispiel PayDirect. Ja, die Payment-Services sollen künftig unter der Marke GiroPay angeboten werden. Was ist der Hintergrund dafür? Ja, Hintergrund ist klar, der mäßige Erfolg der unterschiedlichen Payment Services. Also schon 2019 arbeiten die Banken an Plänen für eine Konsolidierung der Angebote. GiroPay 2006 gestartet und die anderen von anderen Banken, Quid von den Sparkassen. Ja, keine Chance gegen PayPal, Klarna und so weiter. Also absoluter Nischenmarkt. Quid wurde zum Beispiel 2016 von den Sparkassen und Volksbank und Raiffeisenbanken ins Leben gerufen. Ist halt auch ein Peer-to-Peer-Bezahldienst. Und Leute, war doch klar, dass das passiert. Dann eine spannende Nachricht, die lese ich immer gerne. Und zwar nicht, weil ich Veganer bin, sondern weil ich das unfassbar krank finde, wie Unternehmen sich transferieren können, obwohl sie Großkonzerne sind. Das Wurstunternehmen Rügenwalder Mühle verkauft erstmals mehr Veggie-Fleisch als wirkliches Fleischfleisch. Und das Traditionsunternehmen hat seit 2014 tüchtig seine Produktpalette um Fleischalternativen erweitert und im Juli einen Meilenstein erreicht. Erstmals wurden mehr Veggie-Alternativen verkauft als wirkliche herkömmliche Wurstwaren. 2019 wurde dank der breiten Veggie-Palette eine Umsatzsteigerung von 15% erreicht. Das hat das Handelsblatt zuerst mitgeteilt. Herzlichen Glückwunsch. Coole Transformation. Dann bleiben wir mal bei Großkonzernen, und zwar Paterno verlässt Lidl nach nur wenigen Monaten. Ja, hat der Generalbevollmächtigte der Schwarzgruppe Klaus Gehrig schon wieder zugeschlagen, der ist 72. Der bisherige Vorstandsvorsitzende des Discounter Lidls, also Ignazio Paterno, verlasse das Unternehmen mit sofortiger Wirkung auf eigenen Wunsch, so hieß es am Dienstag. Sein Lebensmittelpunkt in Italien habe ihn dazu bewogen, das Amt niederzulegen. Interimsweise soll Gerd Scharnowski die Geschäfte des Discounters weiterleiten. Ja, zu der Gruppe von Schwarz gehört Lidl und Kaufland. Und der in Deutschland aufgewachsene Italiener Paterno fing 2004 bei Lidl an und hatte sich seitdem wirklich hochgearbeitet. In April 2019 übernahm er den Chefposten, zuerst kommissarisch und dann mit einem festen Vertrag. Der wurde auch erst vor ein paar Monaten gemacht. Die Frage ist nun, warum geht er so schnell? Ne? War es wirklich die Heimatliebe oder sind das einfach doch wirkliche Differenzen zu Dieter Schwarz, also der Eigentümer? Schließlich hat der vertraute und allmächtige Vertreter von Schwarz seit 1999, als er das Alltagsgeschäft der Schwarzgruppe übernommen hat, einen Haufen Vorstandsvorsitzende, obwohl bei Lidl als auch bei Karstadt verschissen. Paterno hatte ja vor etwas als einem Jahr Hesper Heuer abgelöst, der ebenfalls nur 2 Jahre an der Spitze war. Heuer wiederum hatte 2017 den Chefposten von seinem Vorgänger Sven Seidel übernommen und beide Manager verließen Lidl aufgrund erheblicher Differenzen mit Gehrig. Ja, so verhaut man seine Manager. Auch hier gucke ich mir immer noch mal wieder die Zahlen an. Im abgelaufenen Geschäftsjahr zwischen März 2019 und Februar 2020 gab es einen Gesamtumsatz um 8,6% auf 113,3 Milliarden Euro. Lidls Umsatz legte um fast 10% auf 89 Milliarden zu. Bei Kaufland gab es ein Plus um 4,5% auf 23,7 Milliarden Euro. Insgesamt beide 12.500 Filialen in 33 Ländern. Wahnsinn. Dann kommen wir zu Zalando. Gibt, glaube ich, keine News ohne Zalando. Die Frage, wie kann Zalando weiterhin seine Marktkapitalisierung, also seinen Börsenwert, massiv wachsen lassen? Und die Antwort heißt Luxus. Bis zum Jahr 2023 will Zalando sein Modesortiment im Premium-Bereich verdoppeln und den Umsatz in der Kategorie verdreifachen. Im ersten Schritt in die Richtung ist die Umbenennung der Premium-Kategorie mit rund 260 Marken in Designer passiert. Eine dezidierte Marketingkampagne soll den Modeversender stärker auch als Premium-Anbieter in den Köpfen der Kunden positionieren. Zudem werden die High-End-Marken Roxanda und Marquesa sowie Victoria Beckham und Moschino neu ins Portfolio integriert. Ja, neben der Breite des Sortiments setzt Zalando stark auf die für die Kategorie exklusiv produzierte Inhalte und Kampagnen. Dafür gibt es ein extra Team, eine extra Direktoren, extra Fotografen. Und Luxus hatte einfach ganz unterschiedliche Bedeutungen. Die neue Marketingkampagne Real Life Luxury soll das Sortiment der Designer-Kategorie für noch mehr Kunden zugänglich machen. Die Kampagne zeigt keine professionellen Models, sondern lässt verschiedene Personen erzählen, was Real Life Luxury, ja wahrer Luxus im Leben, für sie bedeutet. Bleiben wir gespannt. Dann auch Wirecard gehört in die News. Warum? Diesmal geht die Kettenreaktion los und so langsam zeichnet sich einfach ab, welche verheerenden wirtschaftlichen Folgen der Wirecard-Skandal für die Wirtschaftsprüfer Ernst & Young haben könnten. Warum? Der Aufsichtsrat der Commerzbank denkt wohl offensichtlich, darüber nach, die Prüfer zu wechseln. Die Deutsche Bank-Tochter DWS hat sich bereits gegen Ernst & Young entschieden. Wow, krass. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wird sich der Aufsichtsrat der Commerzbank am Mittwoch mit der Frage beschäftigen, ob die Bank die Konzernzahlen weiter von Ernst & Young testieren lassen sollen oder ob man in der Hauptversammlung nicht sich Empfehlungen dazu holt, die Prüfer zu wechseln. Eine Entscheidung ist dabei noch nicht gefallen, aber der Aufsichtsrat habe aber Sorge, dass der Wirecard-Skandal Ernst & Young in Schwierigkeiten bringt und dass diese Prüfung der Commerzbank dann dadurch auch kausal beeinträchtigen könne. Das hat auch zumindest ein Insider der Zeitung erzählt. Ernst & Young hatte die Bilanzen von Wirecard ja ein Jahrzehnt lang geprüft, aber erst im Juni dieses Jahres ein 1,9 Milliarden Euro großes Loch in den Büchern gefunden. Die Reputation von Ernst & Young hatte dadurch absoluten Schaden genommen. Die Wirtschaftsprüferaufsicht APAS ermittelt. Immerhin haften Prüfer in Deutschland nur gegenüber dem Unternehmen, das sie beauftragt, und nicht gegenüber Dritten. Klagen von Aktionären waren in der Vergangenheit daher selten. So ist es unwahrscheinlich, dass auch Ernst & Young hohe Schadensersatzzahlungen tätigen muss. Ja, die deutsche Banktochter DWS hat sich bisher schon dagegen entschieden. Und ich gehe mal stark davon aus, es kommen noch weitere. Es gibt einen endlos langen Artikel auf Manager Magazin, den darf ich nicht zitieren, weil der ist hinter der Paywall. Aber auch die KfW steht zum Beispiel Ernst & Young Mandat auch kritisch gegenüber. Dann gibt es auch ein neues Funding, und zwar von Auxmoney. Die holen sich 150 Millionen Euro, ist ein Düsseldorfer Kreditvermittler und bekommt auch eine neue Rekordsumme. Ja, trotz geringer Kreditnachfrage während der Corona-Krise hat sich Auxmoney 150 Millionen Euro gesichert. Das hat das Handelsblatt zuerst berichtet. Das sei das bislang größte Investment in ein deutsches Fintech. Geldgeber sind die US-Finanzierer Centerbridge und Bestandsinvestoren Foundation Capital. Auch Mitgründer und CEO Raphael Jonin hat laut dem Bericht seine Anteile auch nochmal erhöht. Ja, auch wenn Centerbridge jetzt Mehrheitseigner ist, handelt es sich dabei nicht um eine Übernahme. Das wollen wir mal sehen. Das stelle ich mal in Frage. Auxmoney wurde 2007 von Philipp Kamp, Philipp Kriependorf und Raphael Jonin gegründet. Über das Portal des Fintechs können sich Kunden Geld von privaten Anlegern leihen. Dieses ist ein sogenanntes Peer-to-Peer-Lending, also ich leihe Privatpersonen Geld und bekomme dafür einen Zinssatz. Und dazu sagen wir herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir zur Startup-Schmiede, worauf alle warten, nämlich Rocket Internet. Die ziehen sich von der Börse zurück. Also Rocket Internet gilt ja als einer der größten Investoren im Bereich Internet-Startups. Jeder, der die Doku auf YouTube noch nicht gesehen hat, bitte angucken. Einfach mal Samwer-Brüder eingeben. Da wird halt nochmal erklärt, wie das historisch gewachsen ist, mit vom Klingelton Anbieter bis hin zu Zalando-Klöne und deren Vorgehen. Auf jeden Fall, aktuell macht Rocket Internet Schlagzeilen an der Börse. Sie wollen ein sogenanntes Delisting, das heißt, sie ziehen sich vom Frankfurter Parkett zurück, nachdem der CEO, der bekannteste, glaube ich, von allen, Oliver Samba, vor 6 Jahren medienwirksam die Glocke der Frankfurter Börse zum Einläuten der Börsenzeitalters bestätigt hatte, ist es nun auch schon wieder vorbei. Warum? Die Berliner Startup Factory besteht ja eigentlich aus 3 Leuten, also auch mit Marc und Alexander Samba, gilt als Urgestein deutscher Startup-Szenen. Die brachten sowas wie Zalando an den Markt, dann auch das DAX-Mitglied Delivery Hero, Lendes, Westwing und so weiter und so weiter. Und Rocket Internet begründet den Rückzug damit, dass der Aktienkapitalmarkt als Finanzierungsmöglichkeit nicht mehr attraktiv sei. Weiterhin arbeitete die Internet Holding in der letzten Zeit eher mit Tendenz als Wagnisgesellschaft und nicht als Startup-Schmiede. Ja, und auch mit dem Austritt aus der Börse sei das Unternehmen flexibler in Sachen Organisation und Strategien. Ja, und natürlich vor allen Dingen auch dem Berichtswesen. 2014 mit einem Aktienkurs von 42,50 gestartet, bietet nun Rocket Internet den Rückkauf zu 18,75. Der aktuelle Kurs liegt bei 18,95. Samba und seine Holdinggesellschaft sollen deren Aktien behalten wollen. Der Wert von Rocket Internet wurde an der Börse zuletzt von 2,6 Milliarden Dollar geschätzt. Warum ist das ein Skandal? Weil der Rückkaufswert ermittelt wurde aus dem Durchschnitt der letzten 6 Monate. Und aufgrund von Corona ist der natürlich nicht gerade sehr aussagekräftig. Somit hätte Rocket Internet 50% Gewinn gemacht und irgendwo muss das Geld herkommen. Das sind nämlich die Aktionäre und das ist für mich ein Skandal. Dann Noah Olsen als Investor für Neo. Warum interessiert mich das? Weil ich bin Sportler, ich liebe Sport, ich gucke auch einmal im Jahr die CrossFit Games und Noah Olsen ist einer der bekanntesten CrossFitter weltweit. Und ist, glaube ich, der zweitfitteste mittlerweile. Der steigt als Investor und Testimonial bei Neo ein. Und die Summe, in welche er bei dem Wiener Proteinriegel-Startup einsteigt, wurde nicht kommuniziert. Aber als weltweite Größe in der Trendsportart CrossFit, sei es wohl viel wert. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Letzten zwei Nachrichten für heute. Bill Gates baut Atomkraftwerke. Das Unternehmen TerraPower, das von Bill Gates gegründet wurde, will mit kleinen Atomkraftwerken den Klimawandel entgegentreten. Die Uranreaktoren innerhalb der Kraftwerke sollen eine Leistung von 345 Megawatt erbringen. Die erzeugte Energie soll laut dem Microsoft-Gründer in flüssigem Salz gespeichert werden. Eine Einheit soll rund 1 Milliarde US-Dollar kosten. TerraPower soll in wenigen Jahren kleine Atomkraftwerke auf der ganzen Welt ausliefern können. Dazu gibt es auch eine spannende Doku auf Netflix, eine Dreierfolge von Bill Gates, die so ein bisschen zeigt, wie er in den Wald fährt, in seine Hütte und da hunderte von Büchern liest, von künstlicher Intelligenz bis hin zu alles Möglichen. Und er eigentlich erklärt, dass Atomkraftwerke, so wie sie jetzt stehen, 50 Jahre alt sind und mit heutiger Technologie man viel bessere Atomkraftwerke bauen kann, die dann auch besser sind als regenerative. Ja, und letzte Nachricht, Elon Musk hat nun auf diesem Event die erste funktionierende Version von Neuralink vorgestellt. Das ist ein Hirnimplantat, das soll dafür genutzt werden, vor allem querschnittsgelähmte Menschen zu helfen. Irgendwann soll es aber auch eine Symbiose zwischen KI und dem Menschen einleiten. Hoffnungen in das Hirnimplantat seien unter anderem das Abspielen und Speichern von Erinnerungen. Es gab viele, die gelacht haben. Und da habe ich mir nur wieder gedacht, Leute, man hat gelacht, als es hieß, dass wir Flugtaxis bauen und sie sind so gut wie vollendet. Man hat gelacht, als er gesagt hat, ich baue jetzt Elektroautos. Und er hat nicht nur Elektroautos gebaut, sondern er hat auch die besten Batterien der Welt gebaut. Und dann hat man gelacht, als er gesagt hat, er will die Raketenwissenschaft revolutionieren und wiederverwendbare Raketen bauen. Alle haben gelacht, er hat's gemacht und jetzt lachen schon wieder alle. Leute, wartet mal 5-6 Jahre ab. Naja, was denkt ihr darüber? Wir sind durch für heute. Ich sage, ich wünsche eine angenehme Woche und bis bald, dein Tom.